Liebe Gemeinde, der Apostel Paulus schrieb vor 2000 Jahren seinen wichtigsten Brief an die Christen in Rom. Einige Sätze aus Kapitel 8 haben wir eben gehört bei der neutestamentlichen Lesung. Ich wiederhole drei Verse davon. In Verbindung mit dem Choral Jesu meine Freude und der gleichnamigen Motette von Johann Sebastian Bach ist das heute unser Predigttext. Also die drei Verse. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Darum seid ihr nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also, liebe Gemeinde, auch bei einem Pastor kann es spannend sein, was er zum Beispiel zu seiner Einführung predigt. Und genauso bei seiner Verabschiedung, was er der Gemeinde nochmal predigt, dringend ans Herz legen will. Und zwischendrin gibt es vielleicht mal, wie bei Politikern, auch eine scharfe Rede zur Lage der Nation. Aber da hattet ihr bei mir nichts zu befürchten und auch weiterhin nicht. Wieso auch? Ich wäre ja mitgemeint. Denn mit das Erste, was der Theologiestudent lernen muss, ist, ein Pastor hält seine Sonntagspredigt immer zuerst sich selbst. Freilich an so einer Art Quintessenz seines Wirkens insgesamt denkt er schon. Ob es sich lohnt, was man so tut und treibt, steht noch dahin, haben wir im April im Martin Luther King Musical gesungen. Ob sich das auch lohnt, ob sich mein Dienst gelohnt hat, was konnte ich erreichen? Was und wie habe ich mich all die Jahre gefühlt? Was hat mir Freude gemacht? Und bei dem Nachdenken kam mir plötzlich unser Chorlied in den Sinn, Jesu, meine Freude. Wir haben es zur Abkündigung unserer Schwester Esther Weinhold gesungen. Auch eine Art Vermächtnis ihrerseits. Ja, und dank der Bach-Stiftung St. Gallen kam mir natürlich gleich Bachs Motette Jesu, meine Freude in den Sinn. Und auch der Choral im Gesangbuch 116, Jesu, meine Freude, Text von Johann Frank, Melodie von Johann Krüger, von dem es noch viele andere Lieder im Gesangbuch gibt. Aber jetzt das eine. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier, ach wie lange, ach lange ist im Herzen bange und verlangt nach dir, Gottes Lamm, mein Bräutigam. Außer dir soll mir auf Erden nichts sonst Liebers werden. Am liebsten würde ich euch ja die gesamte Motette vorspielen und mich dazu hinsetzen. Aber das geht natürlich nicht. Ich habe jetzt den Eingangsteil der Motette Bachwerkverzeichnis 227 hier auf diesem Kästchen. Und vielleicht hören wir mal den Eingangsteil an und ich bitte den Jens mal aufs Knöpfchen zu drücken. Thank you. Ja, ihr Lieben, zusammen mit dem Liedblatt, das wir ja auch in Händen halten, sehen wir, dass Bach sich da eine echte Besonderheit ausgedacht hat, indem er diese Liedverse von der Freude an Jesus Christus peu à peu verwoben hat mit den schwergewichtigen Paulusworten über das Leben eines Christen im Geist. Hier kommen sozusagen Ostern und Pfingsten in einem zusammen und das Ganze bekommt bei bewusstem Hören eine große innere Tiefe. Die letzte Choralstrophe fasst als Zielpunkt alles zusammen: Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Ihr lieben Schwestern und Brüder, ich möchte euch heute bekennen, dass immer wenn ich das höre, eine große innere Gewissheit durch mein Herz und Gemüt zieht. Und ich möchte, dass ihr auch diese Gewissheit, diese Freude spürt, wenn unser Freudenmeister Jesus jetzt hereintritt. Aber warum ist denn Jesus meine Freude? Was ist der Grund? Andersherum, was ist es denn, was manchmal so eine tiefe Niedergeschlagenheit bei uns hervorruft? Oft ist es ja gar keine riesige Trauer oder lähmende Angst, sondern mehr eine allgemeine Missstimmung, die einen niederdrückt. Was kann da unser Freudenmeister Jesus tun, wenn er hereintritt? Für mich sind es zusammen mit den Liedern, mit der Motette, bestimmte, zum Teil schwer verständliche Aussagen im heutigen Römerbrieftext, die gepaart mit der Bachschen Musik bei mir zu leuchten beginnen. Und weil diese Sätze im Römerbrief die geistigen Grundlagen unseres Menschseins, nicht nur des Christseins, berühren, wie wir glauben, darum will ich auf drei Besonderheiten jeweils ein Licht lenken, ein Spotlight, damit die Einladung verbinden, sich selbst wieder neu darauf einzulassen. Erstens, nach der alten, etwas kernigen Luther-Übersetzung, wie sie auch in der Motette verwendet wird, lautet Römer 8, Vers 1, es ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind. Das klingt kernig, aber auch sehr ernst. Bedenkt man aber, dass der Choral ein Liebeslied ist, ein Brautlied, meines Herzens Weide, meine Zier, mein Herz verlangt nach dir, mein Bräutigam, du bist mein Schatz, mein Ergötzen, meine Lust. Geht man also von einer Liebeserklärung aus, dann spielt jetzt alles keine Rolle mehr, was neidische Nachbarn oder Kollegen über den Bräutigam verbreitet haben, was ihm sozusagen anklebt, was für ein Filou er ist, was für ein Weiberheld, ein Lügner, ein Nichtsnutz, wie er im Buche steht. Nichts klebt mehr, denn es klebt nun nichts Verdammliches mehr an ihm. Eine unaussprechlich große Liebe hat das alles überwunden. Sieht das alles mit anderen Augen. So wie wir das ja auch von berühmten Liebespaaren in echt oder aus Literatur und Film kennen. Es ist ausgelöscht, es ist abgewaschen, Schwamm drüber, frisch geduscht und neu gekleidet. Ein Leben in Liebe und Harmonie kann beginnen. Jesus macht's möglich. Nun, liebe Gemeinde, das ist nicht einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen, wie wir manchmal so flapsig sagen. Das ist nichts anderes als klare, wahre, österliche Botschaft aus der Mitte des Neuen Testaments, wie sie Milliarden von Menschen auf dieser Welt froh gemacht hat. Verdammliches Ade. Verdammnis, Hölle, Tod und Teufel nicht mehr für mich. Gleich der nächste Choralvers greift es auf. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wittern, lass den Feind erbittern, mir steht Jesus bei. Ob es itzt, gleich kracht und blitzt, Obgleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Das ist gemeint, wenn hier von Befreiung aus Verdammnis die Rede ist. Verdammnis. Das ist die Hölle ganz ohne Schwefelgestank und Pferdefuß. Ist viel diesseitiger gedacht und gemeint. Der französische Philosoph Jean-Paul Sartre hat gesagt, die Hölle, das sind die anderen. Und das bin ich selbst. Und die Fratze, die ich morgens im Spiegel eventuell nicht mehr ansehen mag, weil ich mir so verloren vorkomme, zu einsam. Solche Verdammnis ist doch kein Leben mehr, sondern tägliche Folter, die viele Menschen in Form einer inneren Leere und Seelenkrankheit zurücklässt. Aber zu wissen, zu fühlen, zu glauben, Christus hat das alles auf den Berg getragen. Erinnert euch bitte an das Schwarz-Weiß-Bild, wo Jesus den Kreuzesbalken trägt, auf dem wir Menschen sitzen und das Kreuz zusätzlich beschweren. Er hat das alles auf den Berg getragen und das macht mich happy. Das macht mich frei und neugierig auf Neues. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Punkt. Glaubt das doch. Das zweite Spotlight zielt auf den zweiten Vers in Römer 8. Denn das Gesetz des Geistes, der da lebendig macht in Christo Jesu, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, das ist im Kern auch wieder nichts anderes, als was wir gerade gehört haben. Vielleicht noch etwas verklausuliert. Die Osterbotschaft, die sich auch darin versteckt, verliert aber schnell ihre Unverständlichkeit, wenn wir Gesetzmäßigkeit dort einsetzen, wo Paulus einfach Gesetz schreiben könnte. Und alle wussten Bescheid. Er meinte natürlich das jüdische Gesetz, die Tora mit ihren über 600 Regeln und Paragraphen, gegen die man schon beim leisesten Atemzug verstößt. Römer 8, Vers 2 versichert uns nun, dass dieses Netz aus Regeln und Gesetzmäßigkeiten für Christen, Menschen, die im Glauben an Jesus Christus stehen, nicht mehr gilt. Sie sind davon freigemacht. Wie gut das tut. Gott sei Dank. Ursprünglich lehrt ja die Bibel, dass Sünde den Tod nach sich zieht. Sünde ist der trennende Keil zwischen mir und Gott, also zwischen mir und der göttlichen Lebenskraft. Das fing schon im Paradies an, bei Adam und Eva und dem Apfel, ihr erinnert euch. Als mit ihnen der Ungehorsam gegenüber Gott eskalierte und das paradiesische Leben abrupt zu Ende ging, herrscht seitdem diese eiserne Gesetzmäßigkeit über jedem Menschen. Jeder spürt es quasi jeden Tag, dass die paradiesischen Zustände nicht mehr da sind. Ich fühle mich wie tot, sagen manche sogar. Dieses Jenseits von Eden sein, aus dem Paradies vertrieben, gehört quasi als DNA, als Erbinformation zu allen Menschen dazu. Auch bei uns Christen ist das nicht anders. Aber als Christenmenschen, so sagt Gottes Wort, lebt ihr nicht mehr unter diesen alten Gesetzmäßigkeiten, sondern es gelten die Regeln und die Bedingungen des Geistes Gottes. Mit ganz viel Pneuma, mit Luft und Wind und neuem Feuer. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhause, werden wir nachher singen. Johann Frank dichtete darum die Choralstrophe Nummer 5. Gute Nacht, o Wesen, das die Welt erlesen, mir gefällst du nicht. Gute Nacht, ihr Sünden, bleibet weit dahinten, kommt nicht mehr ans Licht. Gute Nacht, du stolze Pracht, dir sei ganz, du Sündenleben, gute Nacht gegeben. wo Vergebung der Sünde ist. Da gilt die Freiheit von der alten Gesetzmäßigkeit des Todes, die so krank macht. Das dritte Spotlight, liebe Gemeinde, richtet sich auf die Mitte der Motette auf unserem Liedblatt fett gedruckt. Bach hat also sein Werk 227 nicht nur vom Text her gekonnt aufgebaut im Wechsel von Choralstrophen und Zitaten aus dem Römerbrief, sondern auch musikalisch meisterhaft gestaltet, mit Anfang und Schluss um eine Mitte herum. Diese Mitte wird durch die völlig andere musikalische Form, nämlich die einer ausgedehnten Fuge, hervorgehoben. Der immer wieder kanonartig einsetzende Chor verdeutlicht so die freudige, lebendige Natur eines von Christi Geist beseelten Menschen. Der Bibelvers dazu ist der Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da doch Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Liebe Gemeinde, dieser Vers 9 gibt Antwort auf eine Frage, die sich aus all dem bisher Gesagten ergibt, nämlich, wer sind wir, wenn wir Christen sind oder wenn wir Christen werden? Diese Frage nach dem Kern unserer Identität wird ja im Neuen Testament auch an anderen Stellen durchdacht und beantwortet. Wenn uns zum Beispiel gesagt wird, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt, so Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5. Ihr seid meine Freunde. Diese berührenden Worte hören die Jünger in den Abschiedsworten Jesu im Johannesevangelium Kapitel 15. Ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages, so lesen wir tröstlich im ersten Brief an die Thessalonicher. Und hier nun, in der Mitte unserer Motette, heißt es, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da doch Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Liebe Geschwister, darum geht es. Darum geht es, dass wir sein sind. Und darum möchte ich uns zu gern auch diese Fuge, diesen Mittelpunkt noch vorspielen. In kunstvollen, ausschweifenden Koloraturen wird dieses Wort von allen Stimmen vielfach umspielt. Und so wichtig ist das Johann Sebastian Bach. Wer Jesus liebt, hat im Einssein mit dem Geist Gottes seine Mitte gefunden. Ein glaubender Mensch zu sein, bedeutet, dass Gottes Geist, dass seine Gedanken, sein Fluidum, seine Power in uns wohnt und uns Identität gibt. Das heißt so viel wie innere Stimmigkeit. Lasst uns mal noch diese Fuge jetzt hören. Bitte, Jens.
Ihr aber seid nicht Fleisch, sondern Geist.
Ja, ihr Lieben, geistlich sein und nicht fleischlich. Um dieses Gegensatzpaar, das uns auch irgendwo fremd ist, aber doch nicht fremd bleiben muss, dreht sich nun hier alles. Geistlich sein, nicht fleischlich. Schade, dass wir dabei immer so schnell dem Missverständnis erliegen, als würden wir hier aufgefordert, sinnlichen Genüssen im Allgemeinen und der Freude an der Sexualität im Speziellen abzusagen. Nicht fleischlich. Aber Moral und Moralismus ist hier überhaupt nicht das Thema und auch sonst nicht. Einziges Thema ist die Frage nach meiner Mitte. Was und wer bin ich im Kern? Und strahlt folglich in mein Leben ein. Kann ich mich im Spiegel so annehmen, wie ich bin? Oder muss ich nachhelfen, auch wenn ich nicht weiß, ob es was nützt? Aber wenn wir erfüllt sind von Gottes Geist, sind wir auch davon befreit, selbst die Mitte unserer Identität füllen zu müssen. Wir sind davon befreit, ständig unsere Existenzberechtigung nachweisen zu sollen, durch besondere moralische Anstrengungen, durch wirtschaftliche oder berufliche Erfolge oder durch außerordentliche Erlebnisse. Gelingen oder Misslingen in unserem Leben setzen dem nichts hinzu, was wir im Kern sind. Und sie können davon auch nichts wegnehmen. Gottes Geist wohnt in uns und ist die Mitte der Motette, die Mitte unseres Glaubens, der Grund unserer Freiheit. Und darum kann ich immer so schön innerlich mitjubeln, wenn ich das höre. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Amen.